können Mindestlöhne für Arbeitnehmer Vorteile bringen und Mehreinnahmen für den Staat? Die Friedrich-Ebert-Stiftung, die wollte das nun endgültig einmal klären und hat beim Forschungsunternehmen Prognos in der Schweiz eine Studie in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: ein eindeutiges Ja. Mindestlöhne bringen demnach Vorteile und Mehreinnahmen. Konkreter: ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro würde dem Staat einen Gewinn von ca. 7,1 Milliarden Euro einbringen. Diese Mehreinnahmen würden aus zusätzlichen Steuer- und Sozialbeiträgen von jeweils 2, Milliarden Euro resultieren, sowie reduzierten staatlichen Transfers wie Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld oder Kindergeldzuschlag in Höhe von 1,7 Milliarden Euro. Sie merken, da sind schon wieder ziemlich viele Zahlen im Spiel und immer dann, wenn es schwierig wird, die zu erklären, dann sprechen wir mit Katharina Schüller. Die kann uns das nämlich alles immer bestens erklären und sie hat auch einen Blick auf die Ziffern, die in bestimmten Studien auftauchen. Ich habe gerade diese Studie erwähnt. Schönen guten Tag, Frau Schüller.
Hallo.
Die von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegeben wurde. Gibt es damit dann gleichzeitig auch parteipolitische Einflüsse?
Naja, also inwieweit der Auftraggeber jetzt die Neutralität der Studie beeinflusst hat, das lässt sich natürlich schlecht nachweisen. Aber andererseits wundert es mich nicht, dass umgehend Kritik vom arbeitgebernahen IW, dem Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, kommt, deren Hauptkritikpunkt ist, dass Prognos den Mindestlohn von 8,50 Euro für beschäftigungsneutral hält. Das IW behauptet nämlich laut anderer Studien, in Anführungszeichen, gehen nur bei einem Mindestlohn von 6 Euro keine Arbeitsplätze verloren und 7,50 Euro Mindestlohn würden laut nicht näher bezeichnender führender Forschungsinstitute 1,2 Millionen Arbeitsplätze kosten. Also welche Studien und Institute sie da genau meinen, das sagen sie nicht. Prognos argumentiert nun, gerade die neueren empirischen Studien, die kämen zu widersprüchlichen Ergebnissen. Was zwar stimmt, aber dass man deswegen sagen kann, es gibt keinen Effekt, das ist jetzt nicht unbedingt ein zwingend logischer Schluss.
Nun wird da aber doch ja wirklich mit exakten Zahlen argumentiert, die scheinbar exakt berechnet wurden. Kann man das überhaupt?
Ja, zunächst hat Prognos mal die Daten des SOEP, des sozioökonomischen Panels von 2009 benutzt. Die werden also häufig für solche Schätzungen hergenommen und daraus dann hochgerechnet auf die knapp 32 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland. Also dieses SOEP, das ist eine jährliche Befragung von ungefähr 20.000 Personen, zum Beispiel zu Einkommen und Erwerbstätigkeit im Auftrag des Berliner DIW, das ist das Deutsche Institut für Wirtschaft, sind also schon mal eine ganze Menge Institute da irgendwie verwickelt. Demzufolge erzielen also 16% der Beschäftigten Bruttostundenlöhne von weniger als 8,50 Euro. Das sind etwa 5 Millionen Erwerbstätige und knapp 1,2 Millionen Menschen erhalten weniger als 5 Euro. Dann hat jetzt Prognos angenommen, dass diese Personen alle 8,50 Euro pro Stunde verdienen würden. Und sie haben simuliert, was das für steuerliche Effekte hätte. Also was bekommen Bund, Länder und Kommunen, was die Sozialversicherungen, was Spar spart man an Sozialleistungen, weil zum Beispiel auch Lohnaufstockungen wegfallen. Laut der Studie profitieren davon vor allem Frauen, Berufsanfänger und gering Qualifizierte, also alle, die bisher eher im Niedriglohnsektor tätig sind. Und neben diesen direkten Auswirkungen betrachtet die Studie auch sogenannte Zweitrundeneffekte. Wer nämlich mehr Geld hat, kann auch mehr ausgeben. Dadurch wird dann die Wirtschaft angekurbelt und der Staat bekommt noch einmal 700 Millionen Euro mehr an Steuern. Also so viel ergibt sich jedenfalls mit den Daten der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008.
Wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Schüller, dann berechnet man etwas und geht da von einer bestimmten Situation aus. Natürlich gestützt auf Daten, die ja unserer Gesellschaft entsprechen, aber letztendlich ist es doch eine Modellsituation, oder?
Ja, genau.
Auf welchen Berechnungen beruhen dann wiederum diese Modelle? Also kann man das noch etwas detaillierter ausdrücken, als ich das gerade getan habe?
So ganz genau verraten das die Institute natürlich nicht. Aber für die Erstrundeneffekte hat Prognos ein eigenes sogenanntes mikroökonomisches Modell verwendet und für die Zweitrundeneffekte dann ein makroökonomisches Modell. Das sind letztlich Wirtschaftssimulationen. Solche Simulationsmodelle haben den Vorteil, dass man im Detail auch ein sehr komplexes Zusammenwirken einzelner Maßnahmen Maßnahmen beobachten kann. Und der Pionier auf diesem Gebiet der Wirtschaftssimulationen, Guy Orchard, der sagt, in anderen komplexen Situationen, wie zum Beispiel bei der Pilotenausbildung, sind ja Simulationsmodelle auch unverzichtbar. Und darum sollten auch Wirtschaftspolitiker zuerst mal an einem solchen Wirtschaftssimulator üben, bevor sie Politik machen. Das macht schon eine Menge Sinn, solange eben diese Annahmen in dem Modell stimmen, also wie eine Wirtschaft funktioniert, wie die Wirtschaftsteilnehmer bei Veränderungen handeln. Der Haken ist nur, das weiß ja keiner so genau. Man braucht also eine ganze Menge Annahmen. Zum Beispiel bauen ja auch die jährlichen Steuerschätzungen auf ähnlichen Simulationsmodellen auf, mit oft eher mäßiger Treffsicherheit. Da wird dann ja meistens argumentiert, dass Staat und Steuerzahler sofort reagieren auf die Modellprognosen und dass deswegen die Prognosen auch nie eintreffen können. Das wäre ja aber allerdings auch ein Argument gegen das Prognosmodell. Das heißt, es könnte passieren, dass Arbeitgeber als Reaktion auf die Debatte schon vorab Arbeitsplätze abbauen oder Löhne erhöhen, damit sie dann nicht gesetzlich dazu gezwungen werden.
Ich spreche hier in D-Radio Wissen mit unserer Statistikerin Katharina Schüller und sie erklärt uns eine neue Studie, die von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegeben wurde und dann vom Forschungsunternehmen Prognos in der Schweiz durchgeführt wurde. Und diese Studie kommt zu dem Ergebnis, Mindestlöhne machen Sinn, sie bringen Vorteile für Arbeitnehmer und sie bringen dem Staat auch noch mehr Einnahmen. Ja, nun ist es aber immer so, Frau Schüller, und das haben Sie uns ja auch schon oft hier bewiesen in unseren Statistikgesprächen, wenn die eine Studie da ist, gibt es schnell die andere, die genau das Gegenteil aussagt. Gibt es jetzt gegenteilige Studien?
Ja, natürlich gibt es die. Das hat das IW ja schon angedeutet. Letztes Jahr erst haben Wissenschaftler der Freien Universität Berlin eine Studie durchgeführt zu den steuerlichen Wirkungen des Mindestlohns in Deutschland. Demnach würde ein Mindestlohn von 7,50 Euro bis zu 840.000 Arbeitsplätze in Deutschland vernichten und damit zu einer zusätzlichen jährlichen Belastung des Staatshaushalts von mindestens 4 Milliarden Euro führen. Das ist so, weil die zusätzlichen Zahlungen an Arbeitslose und die Ausfälle an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen weit höher sind als die Mehreinnahmen bei denen, die vom Mindestlohn profitieren, sagt die eine Studie. Und ausgerechnet das DIW, von dem jetzt Prognos die SOEP-Daten hat, sagt nun, ein Mindestlohn von 7,50 Euro kostet 200.000 Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor. Das klingt jetzt nach viel, letztlich sind es auch nur 0,6% der 32 Millionen Erwerbstätigen. Trotzdem rät das DIW von Mindestlöhnen ab, denn einerseits würden die das Arbeitslosigkeitsrisiko gerade für Kinder und für Jugendliche und Geringqualifizierte erhöhen. Die hätten dann halt gar keine Chance mehr. Das ist ein klarer Widerspruch zu der Aussage von Prognos. Und Mindestlöhne würden eben gerade die kleinen Unternehmen treffen, die für lokale Märkte produzieren. Also selbst wenn sie allgemein der Wirtschaft nicht stark schaden, dann machen sie halt speziell diese kleinen Unternehmen kaputt.
Nun gibt es aber auch eine Studie aus den USA, die sogenannte Berkeley-Studie, und die kommt ebenso wie Prognos auch zu dem Ergebnis, dass Mindestlöhne Sinn machen, eben ja insgesamt dem Staat der Wirtschaft mehr nutzen. Kann man denn die Verhältnisse aus den USA überhaupt übertragen auf Deutschland?
Naja, nur sehr bedingt. Also diese Studie, die wird hoch gelobt, weil sie eben methodisch sehr gründlich ist und auch über einen längeren Zeitraum durchgeführt wurde. Die Studie hat herausgefunden für die USA, dass Mindestlohnerhöhungen über 16 Jahre hinweg keine negativen Beschäftigungseffekte hatten, sodass sogar Niedriglöhner besser verdient haben und die Arbeitslosenquote sich nicht erhöht hat. Aber eine ähnlich langfristig angelegte kanadische Studie von 99, die hatte noch das Gegenteil gezeigt. Über 18 Jahre wurden dort Daten ausgewertet und man hat festgestellt, dass eine Lohnerhöhung um 10%, speziell bei den Jugendlichen, zu einem Arbeitsplatzverlust von 2,5% führte. Also letztlich hängt es doch stark von den länderspezifischen Wirtschaftsstrukturen ab. Also man kann es nicht direkt auf Deutschland übertragen.
Frau Schüller, die Zeit läuft uns davon. Es ist extrem spannend. Ich wette, Sie könnten uns auch noch andere Studien präsentieren, aber lassen Sie uns dann vielleicht einfach mal, soweit es geht, von den Zahlen in die Praxis gehen. Es gibt europäische Nachbarländer, die haben schon Erfahrungen mit Mindestlöhnen. Was kann man daraus lernen?
Ja, also es gibt schon zum Beispiel speziell zu Großbritannien Studien, die keine negativen Effekte nachweisen eines Mindestlohns. Aber auch hier ist die Übertragbarkeit nur so bedingt gegeben, denn während der Einführung hat es oft starkes Wirtschaftswachstum gegeben und wenig Arbeitslosigkeit. Gut, inzwischen hatten wir eine Wirtschaftskrise, ist einfach wieder anders. Oder es gibt halt wie in Irland dann so viel Ausnahmeregelungen, dass man eigentlich von einem echten Mindestlohn nicht mehr sprechen kann.
Vielleicht noch am Schluss diese ganzen Statistiken. Es sind ja doch eine Menge.
Sie wollen wissen, ob es alles Lügen sind?
Ja, ich bin jetzt doch ein bisschen verunsichert.
Also ich denke schon, dass die Studien, zumindest die der renommierten Institute, dass die irgendwo einen wahren Kern haben. Das gilt jetzt für das DIW genauso wie für Prognos und für die anderen auch. Aber man sieht halt vor allem, das finde ich spannend, wie stark diese Ergebnisse von den Annahmen abhängen, die man in die Modelle reinsteckt. Denn gerechnet haben die Forscher ja im Wesentlichen mit den gleichen oder halt doch wenigstens mit vergleichbaren Daten. Jetzt mal der gesunde Menschenverstand, ja, der sagt uns ja, wenn Löhne erhöht werden, dann kommt es zu einer Einkommenserhöhung, dann steigen aber auch die Personalkosten für Arbeitgeber. Wer also knapp kalkuliert, der kann dann eben weniger Arbeitnehmer beschäftigen. Bedenklich finde ich an der ganzen Sache eher, auch wenn es leider die Regel ist, dass sich jeder die Studien rauspickt, die ihm am besten passen. Das heißt, Statistik ist hier für die politischen Entscheider das, was für den Betrunkenen die Straßenlaterne ist. Eben keine Erhellung, sondern nur eine Stütze des eigenen Standpunkts.
Schönes Bild am Ende dieses Statistikgesprächs mit Katharina Schüller, die uns immer wieder die Welt in Zahlen erklärt und heute die neue Studie zu Mindestlöhnen, die hervorgebracht hat oder die behauptet, Mindestlöhne machen Sinn, Vorteile für die Arbeitnehmer, Mehreinnahmen für den Staat. Herzlichen Dank, Katharina Schüller, einen schönen Tag noch.
Danke.